Ey, was soll ich denn machen, wenn Frauen ihre Tage nicht haben, dann können die keine Kinder mehr kriegen oder was? Ich war der Einzige, der Abitur hatte, gefühlt in ganz Reit, also von den Ausländern so.
Hi, ich bin Salwa Humsi und ihr hört Vor der Mio heute mit Summer Jam. Summer Jam wird ein Star. Das wusste Summer Jam schon vor 15 Jahren. Deswegen hat er auch sein erstes Mixtape so genannt. Und die Release-Party dazu, die hat er übrigens in seinem Stammclub gefeiert, im Kolosseum. Da bin ich mit ihm zusammen hingefahren, als ich ihn in seiner Heimatstadt Mönchengladbach besucht habe. An den Ort, an dem er damals schon vom Modus Mio träumte.
Ich bin gerade angekommen am Hauptbahnhof in Mönchengladbach. Fun Fact, Mönchengladbach ist die einzige Stadt in Deutschland mit zwei Hauptbahnhöfen. Und jetzt mache ich mich aber auf den Weg zu einem Treffen mit Summer Jam, der ist hier nämlich geboren. Hallo!
Hi, was geht ab? Wie geht's?
Hi, ich bin Salwa.
Jam.
Schön, dich zu treffen. Wir schauen uns jetzt deine alte Kindheitswohnung an.
Ist tatsächlich ein bisschen schwer zu erklären. Die Umstände waren damals ein bisschen anders, meine Eltern haben gearbeitet. Und wir haben mich hier immer abgegeben bei einer Familie, die wir kennen.
Ah, okay.
Und ich habe hier nicht mit meinen Eltern gewohnt, sondern das sind so eine Tante und ein Onkel, würde ich sagen. Mhm. Die sind nicht wirklich verwandt mit uns, aber das sind halt Familienfreunde gewesen. Und wir waren hier in einem Haushalt mit 8 Kindern. Mhm. Und ich war der einzige Junge. Da waren 7 andere Mädchen noch.
Ach,
und
krass.
Das war diese Wohnung hier direkt.
Ah, okay. Also das ist hier praktisch so eine kleine Ansiedlung von mehreren Mehrfamilienhäusern aus rotem Backstein und direkt daneben ein großes, weites Feld. Mhm. Und auf der anderen Seite sieht man aber sehr viele schicke Neubauten.
Das war damals aber nicht so.
Nicht?
Also das war hier alles leer, das war Feld. Und du musst dir vorstellen, ich war das letzte Mal vor 20 Jahren hier.
Krass.
Also so krass lang ist es her. Ich habe mir gerade eben mal so die Klingeln angeguckt. Hier war auch früher, ich würde sagen, so ein Türkenviertel.
Ja.
Ein paar Deutsche waren auch da, aber jetzt zum Beispiel sind viel, viel weniger, Türken da. Die sind anscheinend hier weggezogen.
Ja.
Als Kind habe ich das auf jeden Fall für schön empfunden. Jetzt im Moment würde ich sagen, boah, krass.
Hm.
Ich bin schon ziemlich heruntergekommen.
Also es hat schon wirklich einen richtigen Kleinstadt-Flair hier, diese Ecke.
Und?
Aber also das bedeutet, dass du so gerade die jungen Lebensjahre sind ja so die wichtigsten, prägendsten. Mhm. Die hast du dann gar nicht richtig mit deinen Eltern gewohnt?
Doch, klar, ich habe die schon gesehen so. Aber also ganz am Anfang, wo ich glaube bis zu meinem 4. oder 3. Lebensjahr, war es glaube ich montags abgeben, freitags abholen. Das war schon ein bisschen hart.
Ja.
Aber dann später, meine Mutter sich selbstständig gemacht hat, meine Mutter ist Schneiderin, dann hat sie mich auch oft mit auf Arbeit genommen oder hat selber das halt so arrangieren können, dass sie mich ich war glaube ich nur ein halbes Jahr oder so im Kindergarten.
Krass.
Ich war nicht so lange im Kindergarten oder ein Jahr im Kindergarten. Ja. Also ist jetzt nicht so, ich würde jetzt nicht sagen, dass meine Eltern Rabeneltern waren oder so, nicht, dass es so den Anschein erweckt. Aber die Umstände waren einfach anders.
Naja, sie haben ja auch.
Die sind auch oft hier hingekommen. Also
sie waren ja auch nicht da, weil sie gearbeitet haben.
Genau. Genau.
Was war das für eine Familie, bei der du hier gewohnt hast?
Das ist eine Familie auch aus der Türkei. Und die haben jetzt, glaube ich, mittlerweile sogar 9 Kinder oder 8 Kinder. Auch 9 Kinder, nee, 9 Kinder. Und alles Mädchen.
Hm.
Das ist so krass.
Und war das cool, mit so vielen Mädchen aufzuwachsen?
Nee, geht so. Ich habe mich auch oft mit denen gestritten, weil ich halt der einzige Junge war. Aber die waren halt auch wie Schwestern für mich. So. Wir sind zusammen. Also, eine war bei mir in der Klasse und ich habe viel Familie hier. Auch wenn ich als Einzelkind aufgewachsen bin, war ich immer mit vielen Kindern. Vor allen Dingen hier, musst du dir vorstellen, es war irgendwie anders. Ich habe das Gefühl, das gibt es gar nicht mehr so. Hier, musst du dir vorstellen, die Kinder sind von der Schule gekommen und dann haben sich alle da in der Mitte getroffen. Da waren 30, 40 Kinder einfach.
Und dann, deine Eltern haben also zu der Zeit viel gehasselt.
Die haben gearbeitet halt, ja.
Hast du das damals so gecheckt, dass die viel arbeiten sind, oder hast du das gar nicht so richtig verstanden?
Ja, man hat es gar nicht so in Frage gestellt. Man hat das einfach so, okay, das ist so. Also du musst dir vorstellen, es gab auch oft türkische Familien, die ihr Kind einfach in die Türkei geschickt haben.
Mhm.
Die haben einfach ein Kind bekommen und die waren so krass am Arbeiten hier, dass sie gesagt haben, okay, die sollen zu Oma und Opa da aufwachsen, weil auch jeder auch mit den Gedanken auch gespielt hat, wieder zurückzuziehen in die Türkei. Und man sieht es halt auch von links und rechts, dass es bei anderen auch ähnlich ist, dann stellt man sowas auch nicht mehr in Frage.
Naja, klar. Du sprichst ja auch in deinen Songs sehr viel darüber, dass du eher in ärmeren Verhältnissen aufgewachsen bist, beziehungsweise dass deine Mama jeden Cent umdrehen musste und du ihr das nie wieder wünscht.
Auf jeden Fall.
Inwiefern waren das denn arme Verhältnisse?
Jetzt nicht so, dass wir kein Essen hatten oder so. Ich finde das auch immer so geheuchelt, wenn man das in Deutschland so auf so ein Level bringt, so, wo man irgendwie von ganz kranken, krassen Hunger oder so redet oder so. Weil das glaube ich nicht, das ist, keine Ahnung.
Konntest du dein erstes Steak mit 22 gegessen
oder so.
Konntest du denn als Kind die Spielzeuge haben, die anderen in deiner Klasse haben wollten?
Ich hatte nicht mal ein Zimmer. Hm. Klar hatte ich bestimmt Spielzeuge, so, weil ich auch von Hand zu Hand gegeben wurde. Hm. Guck mal, hier ist zum Beispiel noch ein Haus, da habe ich auch gelebt. Also das erste Mal, dass mir das aufgefallen ist mit Kohle, das war dann so in der 5., 6. Klasse, wo dieses Markending so, ey, was hast du für Markenklamotten, das war auf so einem Level, du kannst es dir nicht vorstellen. Ja. Wenn einer was von Aldi anhatte, der wurde tot gemobbt. Crane Sports hieß die Marke von Aldi, weiß ich noch. Und wenn wir so Schuhe von Deichmann oder so anhatten, dann haben wir immer gesagt, wenn uns einer gefragt hat, was sind das für Schuhe, dann haben wir immer gesagt, das sind meine Hallenschuhe. Das sind nicht meine richtigen Straßenschuhe. Ich habe andere Schuhe noch zu Hause.
Ich kann mir halt auch gut vorstellen, beziehungsweise ich kenne das auch selber, wenn man früher wenig Geld hatte und dann das erste Mal irgendwie sich was erarbeitet hat, dass man das ganz anders zu schätzen weiß und dass man vielleicht auch grundsätzlich, wenn man früher wenig hatte, mehr noch die Angst hat, dass man irgendwann wieder fallen könnte, weißt du? Weil dich fängt ja niemand auf, nur du selber fängst dich, wenn auf.
Oh ja, 100%.
Du hast ja keine reichen Eltern, die dann sagen, ja okay, wenn jetzt nicht mehr klappt mit der Musik, dann bezahlen wir dir die Miete oder so.
Also das, was ich auf jeden Fall noch so im Kopf habe, ist, dass wenn ich Geld hatte, ich auf jeden Fall wusste, ich kann das nicht alles selber ausgeben für mich. Ich weiß, okay, wir sind ein Haushalt und auch so, wenn man, das hört sich so blöd an, aber wenn man früher irgendwas gemacht hat und man hat da Geld rausgeholt aus einer Sache, dann kannst du das nicht alles selber ausgeben, weil du hast Freunde, die auch mit dir sind und du weißt auch vielleicht, ey, du hast jetzt einen guten Donnerstag, so, aber vielleicht hast du nächste Woche einen miesen Mittwoch, ne, und dann brauchst du jemanden, der dich ein bisschen sponsert, so, weißt du, und das ist aber auch eine gute Eigenschaft. Also ich mag das auch an mir.
Du sprichst ja auch in deiner Musik viel darüber, dass du dann als Teenie und so eher ein Problemkind warst. Würdest du dann sagen, dass die Zeit davor eher unbeschwert war?
Ich musste mich hier nicht so beweisen, um ehrlich zu sein. Hier in Wickrad, hier war jetzt auch nicht so Rivalität oder so. Wo ich dann aber in Reit fing das dann an. Weil Reit war größer. Reit hatte, keine Ahnung, über 100.000 Einwohner. Und dann bist du neu da. Kommst aus Wickrad und musst da erstmal Fuß fassen. Und da bin ich auch mit allem in Kontakt gekommen, also mit allen negativen Sachen.
Mhm. Was unterscheidet denn Reit, der Ort, wo du ja jetzt auch immer
Reit ist City. Reit hat eine eigene Stadt. Er ist auch, wenn du Gladbach siehst, wenn du Gladbach als ganze Stadt siehst, würde ich sagen, ist Reit so der Stadtteil mit dem meisten Ausländeranteil. Mhm. Ja. Aber Reit war schön.
Also wie warst du denn vorher in der Schule und wie war es später dann, als du aufs Gymnasium gekommen bist?
Ich bin, hier war ich zwischen, haben die mir gesagt, Realschule oder Gymnasium kannst du gehen. Ich glaube, in der 3. oder so war ich noch nicht so gut. Und da hat mein Vater richtig Druck gemacht. Hat er gesagt, ey, wenn du auf die Hauptschule kommst, dann lass ich dich das nochmal wiederholen. Hm. Er war auch so ein Typ, der hat selber studiert. War für ihn Prestige, dass sein Sohn auch studieren geht. Ja. Musste auch. War total wichtig für ihn. Hallo, guten Tag.
Hallo.
Hi. Und dann bin ich da irgendwie reingekommen und hat mein Vater mir noch gesagt, das wirst du durchziehen. Du komm mir niemals irgendwann an mit, ich will das nicht mehr oder was weiß ich. 7. Klasse, was passiert? Ich bleib direkt sitzen. Und dann...
War er da enttäuscht?
Boah, ey, frag nicht. Und dann 10. Klasse, was passiert? Nochmal, bam, wieder sitzen geblieben. Und dann, keine Ahnung, ich habe dann aber auch irgendwann... fing halt auch bei mir die Phase an, wo ich selber ein bisschen, die konnten mir auch nichts mehr sagen, weil ich einfach auch nicht mehr mir viel sagen lassen habe, ab einem gewissen Alter.
Wurde dir früher gesagt, dass du ein Loser bist?
Nein.
Und dass du es nicht
hast? Ich habe Abitur gemacht, ich war der Einzige, der Abitur hatte, gefühlt in ganz Reit, also von den Ausländern so. Mhm. bei mir, wenn die mich gesehen haben, da, wenn ich in den Raum reingekommen bin, haben die gesagt, oh, der Doktor ist gekommen. Und dann war ich,
nichts,
dann war ich an der Uni Essen, geworden. Dann war ich an der Uni Essen Duisburg. Mhm. Da war, da gab es ein Fach, was man ohne NC studieren könnte. Lehramt, was war das? Türkisch und Technik, genau, Türkisch und Technik. Dann bin ich hingekommen, ich habe mir gedacht, so, boah, krass, ich bin der Heftigste und so. Einziger Ausländer in NRW, der hier Abitur gemacht hat. Ich komme in die Uni rein, nur Kanaken. Das war, ey, das war das Krankste, mein Abi war nichts mehr wert. Alle Backgammon am Spielen, in einer Ecke, keine Ahnung, Sonnenblumenkerne am Essen. Ich habe gesagt, was ist das denn, Alter, scheiße.
So, jetzt darf ich in deinen ganzen Stolz einsteigen, in deinen Wagen.
Ja.
Und wir fahren zum Kolosseum, ein Club.
Ja, den gibt's nicht mehr so gesehen. Aber ich glaube, da ist jetzt eine andere Disco drin. Aber das war so, ich würde sagen, das ist so der Hauptort meiner Jugend. Boah, ich muss sagen, ich war von meinem 14. bis zu meinem locker, bis zu meinem 20. Lebensjahr, jeden Freitag, jeden Samstag.
Der Club
mach, wenn du willst, ruhig deinen Sitz auf Massage.
Wie mache ich das?
Vorne?
Hier?
Ja, der erste, genau. Fängt gleich an, warte. Was für ein Film.
Ja. Ey, der Club, zu dem wir jetzt hinfahren,
ja.
Da hast du mit 14 deinen Geburtstag schon gefeiert.
Ja. Ey, ich war immer der Jüngste in meinem Freundeskreis. Und ich hatte, wenn du siehst, wie ich mit 14 aussah, ich sah aus wie ein Zuhälter. So richtig links. Lange, lockige Haare. Damals hatte ich so eine Lederjacke an. Und wie so ein Junge, der quasi angezogen ist, also wie ob ich in einem Kostüm bin, so für den Älteren spielt. So. Mhm. Aber das hat man halt nicht gecheckt. So. Ich sah wirklich so aus.
Ach, das heißt, ihr
seid im
Club, weil die es nicht gecheckt haben, dass ihr so jung wird? Ach, krass, okay.
Wir haben auch Ausweise gefälscht.
Wie alt wart ihr da drauf? 16? 18?
Ich glaube, wir haben 18 gemacht.
Echt? Nicht so älter haben die dich geschätzt?
Ey, ich hatte schon Bart, ich hatte ja klar.
Und wie war die Party?
Ey, ich bin ja dahin, ich bin undercover da. Ne? Und dann ist Yasa, auch ein sehr, sehr guter Freund von früher, ist zum DJ gegangen und hat gesagt, wir haben die DJs immer so richtig geknechtet. Mach mal dieses Lied, mach mal jetzt eine Durchsage, das, mach mal
Ich lege übrigens auch auf, das ist das Schlimmste, was du machen kannst bei einem DJ.
Legst du auch auf?
Ja.
Okay, super, das nächste Mal, wenn du auflegst, komm ich.
Kommst du und wünschst
was? Ey, mach mal ein bisschen mehr Drake.
Okay, mach ich.
Und ja, er hat dann gesagt, so Happy Birthday an bla bla bla. Und er hat dann gesagt, guten herzlichen Glückwunsch zu seinem 14. Geburtstag. Mhm. Und dann ist das alles aufgeflogen.
Oh Gott.
Und dann hat er das gesagt.
So krass.
Und dann sind auch schon die Dings, die Türsteher so, haben geguckt, wer das ist.
Ah, das ist der Club.
Das ist jetzt, ich kann dir hier eine,
wenn
diese Bank hier reden könnte, hier diese Eisenstange, dann wird sie dir viele Geschichten erzählen. Boah, hier war eine Frau, die hat Selekteurin gemacht, die so oft bespuckt worden, weil sie es so auf eine ekelhafte Art und Weise gemacht hat. Immer. Die Leute immer nur so abgefuckt und hier hat sich angelegt mit jedem Typen. Uschi hieß die.
Uschi?
Uschi.
Du setzt dich jetzt auf die Eisenstange, die reden kann.
Wenn die reden könnte?
Wenn die reden könnte.
Hätte viel erzählen können.
Also wir sind jetzt auf einem Industriegelände mit rotem Backstein wieder, was ich gehört habe, so klassisch ist in NRW. Und da ist ein abgesperrter Club, wo das Dach eingebrochen ist. Und das ist das Kolosseum, wo du früher sehr viel warst.
Genau.
Sah das früher auch so aus hier?
Nee. Guck mal, das ist das Kabelwerk, da hat mein Vater gearbeitet.
Mhm.
Und die hatten hier so Kabeltrommeln draußen. Und dann war hier Schlange immer, bis hierhin. Und einmal war hier eine Abi-Feier. Boah, das werde ich nicht vergessen. Wir sind hier an der Ecke und der Club ist schon sehr, sehr voll, weißt du? Wir haben so gedacht, so in 30 Minuten oder so schließen die wahrscheinlich die Türen und dann kommt der Rest nicht rein. So ein Freund von mir, der hatte eine Gasknarre dabei. Und wir waren so eine Vierer- oder Fünfergruppe hier. Und der hat mit der Gasknarre geschossen und uns vorher aber eingeweiht. Und wir haben alle so Jacken über unseren Kopf getan. Und sind dann quasi, alle sind zurückgelaufen und wir sind von der Seite nach vorne gelaufen und sind reingekommen. Weil so sehr haben wir den Club geliebt.
Krass.
Müsst ihr euch vorstellen.
Warum habt ihr den so sehr geliebt, den Club?
Ey, das war das Einzige, was wir hatten. Mann, ey, guck mal, ich bin zum Beispiel mein Leben lang in irgendwelchen Jugendtreffs und Jugendheims groß geworden, wo einfach nur, was hatten die denn? Wir hatten einen Raum, wo wir sitzen konnten. Wir hatten eine Tischtennisplatte, einen Kicker und das war's. Da gab's ja auch nichts. Aber das ist halt hier so. Du hast halt nicht viel mehr. Das ist ja genau das, was du auch brauchst als Jugendlicher.
Ja, voll. Ich habe das Gefühl, dass für dich als Künstler der Club auf jeden Fall eine Konstante auch in deiner Musik darstellt. Und das ist einer der Gründe, warum wir hier zum Kolosseum gegangen sind. Was würdest du dann sagen, wie wichtig ist der Club für dich und deine Musik? Wie sehr hat dich das geprägt?
Ja, schon sehr, weil du hast natürlich zu Hause die Möglichkeit, Musik zu hören. Aber wenn du so richtig drauf feiern möchtest, wie gesagt, ich habe dir ja gesagt, ich hatte sehr spät ein eigenes Zimmer. Eine Musikanlage hatte ich, glaube ich, gar nicht, eine eigene. Doch, später. Aber so richtig, dass du so mit Kollegen und so zur Mucke abgehen kannst, Frauen, dies, das alles geht ja nur in Clubs ab.
War für dich so viel in Club gehen als Jugendlicher auch eine Art so Flucht von einem grauen Alltag?
Ja, ey, wir waren nicht nur zum Feiern im Club. Ich habe auch mal verkauft im Club so. Hm. Das haben wir früher auch. Da waren wir sehr jung. Es geht nicht nur um Tanzen oder, also nicht, dass du denkst, so, wir waren voll die Tänzer oder voll die. Also du gehst einfach, das ist so, wie wenn du, keine Ahnung, du machst halt alles Mögliche da. Du triffst dich da mit Freunden, du hast halt einfach Spaß so. Und nebenbei haben wir halt auch das gemacht.
Was hast du denn aus dem Clubleben gelernt? Gibt es irgendwas, was du davon mitgenommen hast?
Ja, also. Man ist sehr blauäugig, wenn man feiern geht. Du musst dir vorstellen, du kannst schnell in Stress geraten. Ich habe hier gesehen, wie Leute, keine Ahnung, kaputte Scherben durchs Gesicht gezogen bekommen haben bei einer Schlägerei. Die wurden hier Leute abgestochen. Mhm. In einer anderen Disco sind Leute gestorben. Und es passiert neben dir und du denkst dir, krass. Das kam mir auch jeden Moment, weil ich war auch damals einer, der das gesucht hat. Also wir waren so, weil wir auch viele waren hier einfach. Mhm. Du hast dich immer so in Sicherheit gefühlt. So.
Ja.
Und dann haust du ja heute einem auf die Fresse, übermorgen fahren die mit 4 Leuten an dir vorbei, sehen dich, erkennen dich und gehen mit 4 Mann auf dich drauf und da passiert halt, was passiert so. Weißt du? Als Kind hast du nicht so viel Hemmungen, heute habe ich zum Beispiel auch Hemmungen.
Ich habe eine persönliche Nachricht für dich dabei, von einem engen Freund von dir. Ich spiele dir die mal vor.
Ach.
Also das war so 1998, 99. Da hatten wir hier in Mönchengladbach-Reit eine Stammdiskothek, wo wir fast jedes Wochenende waren. Die hieß Kolosseum. Und eines Tages standen wir draußen vor der Tür, waren mit 4, 5 Mann am Chillen. Und dann kam ein Typ auf uns zu. Und der Jam hatte so auffällige Klamotten angehabt. Deswegen hat dieser Typ uns halt gefragt, ob Jam irgendeine Berühmtheit wäre. Und zu der Zeit war halt der Song von Drew Hill, How Deep Is Your Love. Der war der Mega-Hit. Und dann haben wir halt diese Milli Vanilli-Story abgezogen und haben gesagt, ja, der Cisco ist nur das Gesicht. Und das Lied singt eigentlich Jam. Der Typ hat uns natürlich nicht geglaubt. Der wollte auch, dass Jam was vorsingen. Dann hat der Jam kurz angesetzt zum Singen. Und dann meinte der, nee, ich bin heiser, ich hatte hier auch gerade einen Auftritt gehabt und so. Und wir haben natürlich mitgespielt. Wir haben gesagt, ja, das ist der wirklich. Der hatte auch gerade einen Auftritt, der kann jetzt nicht mehr singen und so. Und dann hat er das natürlich geglaubt und wollte auch noch ein Autogramm haben und fand das richtig cool. Meinte, boah, voll das krasse Lied und so. Und wir haben das natürlich nicht aufgelöst und ihm in Glauben lassen, dass Jam die Stimme von Cisco ist. Vielleicht denkt er das heute noch.
Das war krass.
Ja, jetzt brauchst du ja nicht mehr so tun, als hättest du Songs produziert und gesungen und gerappt, sondern du machst das wirklich.
Ich hab Cisco gefickt, einfach auf Spotify.
Ja.
Hundertprozentig.
Und dieser
in der Luft.
In der Luft. Du hast ja hier, also der Club hat ja auch eine besondere Bedeutung für dich, weil du hast das Release von Summer wird ein Star auch hier gefeiert, ne?
Ja, boah, ey, du bist richtige Stalkerin, ne? Du hast
deinen Job gut gemacht. Ich bin einfach gut informiert.
Ja, hast du gut gemacht.
Kannst du dich noch daran erinnern an die Release-Party?
Ja, sehr gut.
Wie war das?
War richtig gut.
Wirklich. Du bist ja danach erstmal
800 Mann auf Gästeliste.
Wie viele?
Nee, ich hatte so 200 Mann auf Gästeliste, aber das ist, da muss ich sagen, habe ich zum ersten Mal auch so geil Geld verdient gehabt durch Musik. Vorher habe ich immer nur rein investiert, bis ich mal erstmal richtig Geld verdient habe. Das hat voll lang gedauert, aber an dem Abend, ich habe die Veranstaltung damals mit meinem guten Freund Reza gemacht und der war Veranstalter und ich glaube, der hat mir am Ende des Abends 5000 Euro gegeben oder so und das war schon für mich damals nice.
5000 Euro ist schon...
Da habe ich 5000 Euro in Fünferscheinen im Dings in meinem Kleiderschrank.
Und als du dann deinen Release veröffentlicht hast, Summer wird ein Star, wurdest du ja nicht direkt danach ein Star. Du hast ja erstmal richtig lang gehasselt. Warst du enttäuscht, dass es nicht sofort das richtig große Ding wurde?
Ey, das, was du jetzt siehst, ne, in Deutschrap, das gibt's erst jetzt.
Ja.
Du musst dir vorstellen, zu der Zeit gab es auch keinen krassen Vergleich, dass ich mir gesagt habe, boah, ich bin hier voll am Abkacken. Hm. Wir waren am Ende des Tages selber in so einer Situation, dass du... Also du musst richtig ballen, damit du das überhaupt weiter Musik machen darfst, quasi. Und das habe ich auch damals allen Leuten gesagt, die angefangen haben zu rappen, habe ich immer gesagt, ey, wenn du rappen möchtest, das ist eine Luxussache. Du musst Kohle machen, damit du rappen kannst, weil von rappen wirst du jetzt erstmal keine Kohle verdienen.
Ja.
Konntest du die Leute, die davon leben können, an zwei Händen abzählen.
Um nochmal über den Club hier zu sprechen. Du sagst, du hast von 14 bis 20 warst du jede Woche mindestens zweimal Freitag und Samstag im Club.
Ja.
Danach hast du aufgehört, danach bist du nicht mehr im Club gegangen oder einfach weniger?
Weniger mehr Auftritte und dann und so? Irgendwann halt gar nicht mehr.
Okay. Und warum bist du damals so viel im Club? Also was hat wegen Feiern, wegen Tanzen, wegen
Musikern, was will ich zu Hause? Was soll ich zu Hause? Okay. Jetzt, mein Elternhaus ist sehr Dings, die sind cool und so, aber ich kann nicht, weiß nicht, wie das bei... deutschen Kindern ist, wobei, guck mal, die hatten Partykeller und so, die haben die Leute zu sich nach Hause eingeladen und bla und blub. Und wir haben uns immer direkt auf die Straße geworfen. Also das heißt so, in der ersten Sekunde, wo es möglich war, sind wir rausgegangen. Ich weiß noch, ich hatte Osterferien, 2 Wochen, wir haben uns jeden Tag um 9 Uhr morgens getroffen. Einer hat eine Packung Kippen geholt. Einer hat, ich weiß noch, Brötchen geholt und das haben wir so 2 Wochen gemacht einfach. Und wir waren auch eine große Truppe. Damals war mein Freund, also wir waren so eine Clique von so 30, also so schon so gangmäßig auch.
Ja.
30 Leute. Wir waren die Coconut Gang. Die Coconut Gang, wie sich das anhört.
So kannst du auch deine Fans nennen.
Ja, meine Kokosnüsse und.
Das finde ich gut, das ist gut. Wie wichtig würdest du denn sagen, ist Humor im Rap? Oder vor allem für dich, weil du bist ja schon bekannt für deinen Humor.
Für mich ist es sehr bekannt. Das ist also sehr, sehr wichtig. Ich merke auch an dem Humor eines Menschen, wie selbstbewusst er ist. Wenn ein Mensch nicht über sich selber lachen kann, dann merke ich, okay, der hat irgendwas zu verstecken und ist auch gar nicht so gefestigt.
Ja. Kannst du gut über dich selber lachen?
Ja, klar.
100%. Machst du auch Witze auf deine eigenen Kosten manchmal?
Natürlich. Wie oft habe ich gerappt? Irgendwas über meinen Bauch. 10 Kilo weniger, Stage Diving wäre machbar. So behinderte Sachen einfach. Oder über meine Karriere als Schüler oder keine Ahnung.
Es gibt ja einen Song, für den wurdest du sehr stark kritisiert. Der ist Erdbeerwoche, den du gemacht hast. Ja. Ich erkläre es nochmal.
Aber der ist krass, oder? Feierst du den nicht?
Ich feiere den inhaltlich nicht, sage ich dir ganz ehrlich.
Warum?
Weil ich erzähle erstmal kurz für alle, die gerade zuhören, die nicht wissen, worum es geht. Also es geht in dem Song um eine Frau, mit der du eigentlich Sex haben willst, aber dann sagst du so, nee, kein Bock, weil du hast deine Tage.
Nee, guck mal, der Witz ist geil. Guck mal, siehst du, du hast dich gar nicht damit
auseinandergesetzt. Genau.
Der Witz, das Absurde daran ist, dass ich sage, und ich schlüpfe damit in eine Rolle, dass ich sage, was ist das für ein Timing? Bitch, das meinst du nicht ernst. Also, das ist ja nichts, was du in deiner Hand hast, wann du deine Tage bekommst. Ich werfe es dir aber so vor, als ob du das jetzt so eingeleitet hättest, dass du deine Tage bekommst bei unserem ersten Date. So, und das ist der Witz. Also der Witz ist nicht, dass du deine Tage, oder das ist nicht schlimm, dass du deine Tage hast. Okay. Das Schlimme ist ja, dass ich das von dir erwarte, dass du an dem Tag nicht deine Tage hast. Das ist der Humor und das ist das, sag ich mal, der Punkt, den auch viele anscheinend nicht verstanden haben.
Also
du hast mein Herz gebrochen.
Du hast kein Problem damit.
Denn bei unserem ersten Date hattest du die Erdbeerwochen.
Okay, also
so wie wenn du sagst, schade, wie du aussiehst oder geil, wie du, diese Sätze, die eigentlich nicht so viel Sinn ergeben. So. Was ist das für ein Timing?
Das also du meinst, das war, du findest selber, also es ist eine Bullshit-Aussage, weil du hast kein Problem, wenn Frauen ihre Tage haben und das war der Gag daran.
Nee, was soll ich denn machen, wenn Frauen ihre Tage nicht haben, dann können die keine Kinder mehr kriegen oder was? Wahrscheinlich, ne? So, ich jetzt mal so, weil das gehört doch dazu.
Ja, ist komplett normal. Ja.
Ja.
Naja, aber guck mal, so, wenn kleine Mädels den Song hören,
ja.
So 14-jährige Mädels,
ja.
Die, von denen du ein Vorbild bist, glaubst du nicht, dass die den Song hören und sich dann vielleicht schämen, wenn sie ihre Tage haben, weil sie das nicht verstehen, den Witz? Oder?
Das kannst du mir jetzt so vorwerfen. Auf der anderen Seite kann ich dir sagen, es könnte aber auch so ein Selbstbewusstsein in Frauen entwickeln, dass sie eine Antwort darauf geben. Und sagen, keine Ahnung, was könnte man als Pendant dazu sagen, ey, du hast keinen hochgekriegt oder irgendwas. Oder ey, was, es gibt
also sagst du zu diesen 14-jährigen Mädels, lasst euch von diesen Typen nichts sagen, die...
Nein, guck mal, in erster Linie bin ich jetzt ganz ehrlich, ich denke gar nicht so weit, wenn ich das mache.
Aber jetzt,
ich mache das in dem Moment,
ja,
sind wir mit 5 Leuten in einem Studio.
Ja.
Ne? Also du erwartest von mir eine Empathie, die sehr, sehr weit geht, also so, dass ich mich in 14-jährige Mädchen reinversetze.
Ja, aber guck mal, die hören
aber
gerade
du,
zu
du musst,
die sind deine Fans. Das sind ja die Girls, die bei Tamam Tamam tanzen.
Ja, okay, gut. Was soll ich jetzt sagen? Soll ich jetzt, wenn ein Rollstuhlfahrer meine Musik hört, dann kann ich ja jetzt auch nicht sagen, ich mache keinen Song mehr, der Rollerblades heißt, weil der nie wieder Rollstuhl fahren kann. Das ist doch total... Also guck mal, so weit denke ich dabei nicht. Und ich glaube auch, wenn du mich als Musiker wirklich so mitverfolgt hast, dann kannst du das auch nicht mir übel nehmen. Weil das einfach nicht in dem Moment... Mich juckt das doch gar nicht, ob der... eine Alte ihre Erdbeerwoche hat oder nicht mehr.
Ja, dann gut, dass wir auf jeden Fall nochmal über diesen Song geredet haben. Ich glaube, es macht auf jeden Fall Sinn, dass du das jetzt auch nochmal erklärt hast. Jetzt verstehe ich das, wie du es gemeint hast.
Ja, Killer.
Als du vor 15 Jahren hier das Release von Summer wird ein Star gefeiert hast, hättest du dir vorstellen können, dass du jetzt hier sitzt und Modus Mio bist?
Nee, weil es damals Spotify auch noch gar nicht gab. Nee, aber... ich komme schon aus so einer Zeit, das war eine sehr, sehr schlechte Zeit, um mit Musik anzufangen. Auch so wirklich, dass man sagt, okay, ich mache das jetzt hauptberuflich. Deshalb war das damals, das war über meinem Horizont, dass ich mal sage, ey, ich komme an so einen Punkt, so, dass man quasi wirklich nur noch an die Musik denken kann. Und halt alles andere, sag ich mal, dass man da weniger Sorgen hat.
Vielen Dank, dass du so viel über dein Leben uns erzählt hast.
Okay. Dankeschön, dass ihr den weiten Weg nach Mönchengladbach reiten lässt, auf euch genommen habt und war auf jeden Fall cool.
Erstes Mal Mönchengladbach, so wie ich die Stadt und die Leute hier wahrgenommen habe, so habe ich tatsächlich auch Summer Jam kennengelernt, herzlich und lustig nämlich. Und wenn man seine Geschichte hört, dann versteht man auch den Vibe, der in seiner Musik rüberkommt. Deswegen fand ich es echt cool, dass wir auch den Club besucht haben, der ihn so stark geprägt hat. Ja, jetzt habe ich auf jeden Fall erstmal eine 6 Stunden Zugfahrt nach Berlin vor mir.
Folgt jetzt For The Mio auf Spotify und verpasst keine Folge. Und vielleicht sehen wir uns ja bei Modus Mio live on stage. Am 14. Dezember spielen UFO 361, Juju, Summer Jam, AZ und Kalim live in Dortmund. Ich lege übrigens auch auf. Sichert euch jetzt Online-Tickets. For The Mio ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit A Color Bright und Detektor FM. Redaktion Viola Funk, Carlos Steurer und ich, Salwa Humsi. Executive Producer Davide Bortot, Daniel Nicolau und Stefan Zillus. Consulting Producer Dilara Balantekin-Yakia und Dilio Niminde. Produktion Isabel Wob, Tina Küchenmeister und Christian Eichler. Musik Goldfinger Beats. Vielen Dank an Ricarda Hahn und Mike Palasch.